Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizin versus Didaktik, der Podcast um die medizinische Lehre. Und bei mir ist mal wieder
der Robert Kleinert. Hallo.
Wir haben heute ein ganz tolles Thema und einen ganz tollen Gast, der uns dazu ein bisschen was erzählen wird. Nämlich werden wir uns mit der Anatomie beschäftigen. Wie ist der Stand und wie ist sie aufgestellt heute in der Lehre? Was sind so Möglichkeiten, die neu sind? Wo hat sich was geändert? Und wir freuen uns sehr, dass wir Professor Björn Spittau von unserer Uni in Bielefeld hier zu Gast haben. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo. Und wie wir es immer so haben bei uns im Podcast, stellen sich die Gäste, damit wir nichts vergessen, selber vor. Wenn du einmal vielleicht ganz kurz skizzieren würdest.
Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Björn Spittau, ich habe Medizin studiert in Göttingen und bin dann über, wie das so ist im Leben, viele Umwege und Zufälle, erst als Hilfskraft, dann als Doktorand in der Anatomie gelandet. Mhm. Und dann, je weiter man studiert im Studium, merkt man irgendwann, welche Fächer man gar nicht mag. Und dann dünnt sich das aus und dann bleiben ganz wenige noch übrig. Mhm. Und ich hatte immer sehr viel Spaß an der Laborarbeit und dann bin ich in der Anatomie eingestiegen und hängen geblieben und habe das dann in Göttingen gemacht und über Station Freiburg, Rostock bin ich dann vor gut 5 Jahren jetzt in Bielefeld gelandet.
Okay, alles klar. Wir haben auch wie immer eine witzige, oder ja witzig, eine auflockernde Startfrage. Dort. Robert, bitte, das übergebe ich an dich.
Ja, unsere heutige Startfrage wäre, was war mein größtes Aha-Erlebnis an einer Leiche?
Mein größtes, ja, gab es natürlich viele, aber ich glaube, das größte war in Freiburg, da haben wir für den Abdomenteil dann den Situs eröffnet und das Präparat, was ich hatte, da hat sich dann ein Studierender gemeldet und meinte, Herr Spittau, da ist irgendwas komisch und dann haben wir geguckt und dann war das tatsächlich ein kompletter Situs inversus und bei einem 80-jährigen Menschen und es war gar nicht bekannt, in keiner Akte tauchte das auf und das habe ich so noch nie gesehen in meinem Leben und auch seitdem noch nie wieder gesehen, das war schon wirklich ein tolles Erlebnis, ja.
Ja, okay.
Ja, Robert? Das ist wirklich spannend. Also in meinem Präparierkurs, das ist ja auch ein bisschen her, ich kann mich tatsächlich während des Kurses an wenig erinnern, also an wenig Aha-Erlebnisse. Man ist da irgendwie so wie in so einem Tiefflug da irgendwie durch diesen Kurs. Und was ich aber total spannend finde und woran ich mich wirklich noch erinnern kann, war die Beerdigung. Also das ist ja Usus oder ich hoffe, das ist immer noch Usus, aber auch bei uns damals, dass wir die weibliche Leiche damals beerdigt haben und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war etwas, was für damals uns allen irgendwie sehr wichtig war. Das ist hängen geblieben.
Ja. Ich kann in der Runde diesmal keinen Beitrag leisten, da ich kein Medizin studiert habe. Wäre es ein bisschen komisch, wenn ich jetzt aus der Linguistik da was oder so aus der Medizindidaktik was erzählen würde. Aber ist, glaube ich, auch in Ordnung. Dann würden wir direkt starten. Und ich würde starten mit der Einstiegsfrage. Wie würdest du beschreiben, ist die Lehre in der Anatomie jetzt im Jahr 2025 aufgestellt? Was hat sich so geändert in den letzten Jahren, wenn du so zurückguckst? So?
Ja, ich habe ja selber vor 25 Jahren gut selber studiert. Und ich finde, es hat sich sehr viel geändert. Ich habe noch damals sehr viel, sag ich mal, unnützes Zeug und viele Details lernen müssen, die man später im Leben gar nicht braucht. Und wenn, dann ist das so speziell, dass man vielleicht in der Facharztausbildung, Weiterbildung das nochmal auffrischt. Aber für den normal praktizierenden Menschen ist da so viel Detailverliebtheit gewesen. Das hat sich deutlich geändert. Die Bücher haben sich angepasst, dass einfach bestimmte Strukturen rausgenommen wurden, weil das einfach sinnlos ist, das lernen zu müssen. Es hat sich sehr viel verändert hin zu klinischem Kontext. Das war früher nicht der Fall. Diese alten Bücher früher, die waren sehr morphologisch, mit einer hohen Affinität zur Morphologie und Struktur, wenig Funktion und wenig klinische Relevanz. Und das ist nach meinem Kenntnisstand, glaube ich, der größte Umbruch gewesen in den letzten 20 Jahren. Und das bildet sich ja beispielsweise in Bielefeld auch bei uns im Studiengang schon ab, dass wir viele klinische Inhalte ganz zu Anfang haben. Und das ist für die Studierenden, glaube ich, auch wichtig. Dann verstehen die, warum bestimmte anatomische Strukturen im Detail auch wichtig sind und manche vielleicht nicht so wichtig. Und das fehlte mir früher. Da war einfach immer die Aussage, das muss man wissen, das muss man lernen und das hat man natürlich auch gemacht.
Ist alles klausurrelevant,
oder? Ja, so ungefähr. Man vergisst halt wahnsinnig viel wieder und hat nie verstanden, wofür man das eigentlich gelernt hat.
Wie ist es denn so national oder vielleicht sogar hier? Geht das so weit, dass wir eine interprofessionelle Lehre im Präpsaal haben? Also irgendjemand muss ja diese klinischen Inhalte auch sozusagen erfahrungsbasiert, also aus eigener Erfahrung mal mitgeben. Gibt es solche, also außer so Leuchtturmprojekte, die kenne ich auch, aber gibt es so etwas? Ist da eine Bestrebung, sowas einzuführen oder ist das schwierig?
Es gibt Standorte, die das forciert machen, die dann klinische KollegInnen reinholen in den Kurs, wo die teilweise auch Kursinhalte da vermitteln. ob das jetzt die Unfallchirurgen sind oder die Anästhesisten, die Zugänge legen dann am Präparat, also das oder Thoraxdrainagen und so weiter, das ist dann schon was Praktisches. Aber so richtig strukturiert ist das nicht. Das macht jeder Standort ein bisschen anders. Das können auch Physiotherapeuten sein, die dann kommen. Das haben wir in Freiburg gemacht, beispielsweise mit einer Kooperation mit einer Schule. Ist ein bisschen paradox, weil im Fach, so historisch gesehen, früher waren da fast nur Mediziner unterwegs. Heutzutage ist man als Mediziner im Fachanatomie eher ein Exot, weil viele NaturwissenschaftlerInnen als QuereinsteigerInnen dann kommen ins Fach. Und wir machen aber heute mehr klinische Bezüge als früher gefühlt, obwohl viel weniger Mediziner in dem Fach unterwegs sind.
Ja. Das ist ja auch durchaus eine politisch, sag ich mal, oder forschungspolitisch, sag ich mal, irgendwie heiklere Frage. Wenn es ist ja in vielen klassisch vorklinischen Fächern so, dass da eben viel Naturwissenschaftler unterwegs sind. Und man hört dann aus manchen Seiten immer, naja, das ist doch eigentlich schade, wenn da so wenig halt Mediziner sind, weil das dann doch am Ende wieder so eine Art Trennung ist. Oder weil es dann auch ein bisschen Konkurrenz geben kann oder so weiter. Jetzt hast du einen medizinischen Hintergrund, ja. Also wie positionierst du dich da? Ich weiß, politisch ist kann durchaus heikel gelesen werden, die Frage, aber wie siehst du das?
Nö, also ich würde mir ja wünschen, wenn wir Personen aus der Medizin begeistern können, ne, über Studium, über eine Promotion beispielsweise, dann im Fach zu bleiben. Aber das ist für viele einfach nicht so attraktiv. Ne? Man ist immer an die Uni gebunden mit allen Vor- und Nachteilen, Stichwort Hochschulrahmengesetz, Wissenschaftszeitvertragsgesetz und so weiter. Die Leute verdienen in der Klinik teilweise auch mehr. Na, da muss man sich gut überlegen. Natürlich hast du an der Uni dann Wochenende frei, feiertags frei, ist familienfreundlich. Aber für viele ist das nicht so ein Fach, was eine große Attraktivität mit sich bringt. Weil, das hat sich ja auch geändert in den letzten 20, 30 Jahren im Fach, dieser wissenschaftliche Teil deutlich mehr Gewicht hat, als es früher der Fall war. Da haben die Anatomen irgendwelche Strukturen mal beschrieben, irgendwelche Darmganglien einer Katze, ohne dass das vielleicht eine große klinische Relevanz hatte. Es war zwar wichtig, dass man das alles mal hat, aber das ist ja abgegrast. Ne? Wir können nichts mehr morphologisch beschreiben, das ist vorbei. Also geht man in die Zelle, aufs Molekül, dann ist man genauso wie ein Biochemiker, wie ein Physiologe mit den gleichen Techniken unterwegs, vielleicht mit einer bisschen mehr strukturelleren Fragestellung, aber eigentlich unterscheidet man sich wissenschaftlich nicht mehr. Und da kommen natürlich dann die ins Spiel, die diese wissenschaftliche Qualifizierung durch ihr Studium, Biologie oder Biotechnologie oder wie auch immer, mitbringen und da einen Vorteil haben. Ja, das ist so.
Also wenn wir kurz noch, das ist also schon so, ich habe das immer als Vorurteil gehabt, dass so manche Bereiche der Anatomie quasi fertig erforscht sind. Das hast du jetzt zum Nebensatz. Also, weil ich dachte mir, irgendwann hat man es ja so. Also ist es schon zum Teil so, also nicht natürlich komplett, aber.
Ja, also das, was man mit dem bloßen Auge so erfassen kann, würde ich sagen, das ist beschrieben, da gibt es wenig neue. Vor ein paar Jahren gab es mal so ein zusätzliches Band im Knie, was da aufgeploppt ist, was die Belgier mal beschrieben haben, aber wird dann immer kritisch diskutiert. Das ist eher auf molekularer Ebene, zellbiologisch. Das ist so der große Forschungsschwerpunkt, wo viele unterwegs sind.
Okay.
Das ist auch noch eine spannende Frage, glaube ich, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ich jetzt an Anatomie denke, dann, glaube ich, denken viele an die Dinge, die wir gerade schon angesprochen haben. Sind denn so Kerngebiete? Also können wir mal ein paar Schlagwörter sagen, was kann ich denn erforschen in der Anatomie? Für jemanden, der da gar nichts mit zu tun hat. Worum dreht sich's da dort?
Also wenn ich so auf die Deutschlandkarte gucke und auch von einer Fachgesellschaft die Tagungen sehe, dann sind sehr viele Institute im neurowissenschaftlichen Bereich unterwegs, ob in der Grundlagenforschung oder vielleicht auch an Krankheitsmodellen. Es gibt einige Institute, die wirklich klinische Anatomie machen, also viel mit operativen Fächern zusammenarbeiten, so in die Richtung Technologieweiterentwicklung, Medizintechnik, OP-Techniken, Prothetik. Gibt es einige, die da sehr aktiv sind. Es gibt einige wenige Standorte, die sich intensiv auch mit dem Körperspendewesen, mit der Leichenkonservierung und Fixierung beschäftigen. Okay. Weil Formaldehyd seit Anbeginn der Zeit unser Standard Fixanz ist. Aber das ist ja ein bisschen in der Kritik und auch in der Frage, ob das zukünftig weiter erlaubt sein wird. Aber das sind wirklich wenige. Also viele Grundlagen wissenschaftlich, zellbiologisch unterwegs.
Wegen dem Präparat, da würde ich einmal gerne andocken. Es gab ja jetzt gerade in der Pandemie gab es ja eben, ich weiß nicht, ob es an allen Standorten war, aber an vielen Standorten so, dass die Präparierkurse so nicht stattgefunden haben, dass die ausgelagert wurden, dann in irgendwelche Digitalkontexte oder so, oder Software abgebildet wurden. Wenn du darauf guckst und auf jetzt wieder, wie es wieder im Präpsaal läuft, ist das eine gute Alternative oder würdest du sagen, war ein Notnagel?
Also meine persönliche Meinung ist, dass das ein Notnagel war. Also ich bin fest davon überzeugt, dass man nichts Besseres hat als einen echten menschlichen Körper, um den menschlichen Körper zu verstehen. Bücher sind zwar gut, Videos sind gut, Modelle sind gut, aber die zeigen ja nicht, wie unterschiedlich jeder Körper ist im Vergleich zu einem anderen. Auch ein Skelett, was man sich kauft, 100 Skelette, das ist eine Kopie von einem Modell, meistens ein Mann, das ist auch ein Problem. Das gibt das nicht wieder. Und die Studierenden, wir haben ja auch im ersten Jahrgang eher theoretisch unterrichtet, waren schlechter in den Prüfungen. Und wenn die dann in den Kurs kommen durften im Nachgang, sagen die, das ist viel besser, wir brauchen das. Und ich glaube, das ist keine gute Alternative. Vielleicht punktuell eine gute Ergänzung mit diesen Alternativen, weil man die eben auch von zu Hause bedienen kann. Wir bieten ja hier auch in Bielefeld ein paar Sachen an. Aber das kann das nicht ersetzen, nach meinem Dafürhalten. Weil man darf auch nicht vergessen, am Körper wird nicht nur ausgebildet während des Studiums, sondern viele Standorte, und das planen wir ja auch in Bielefeld, wenn der Neubau steht, wollen auch in der klinischen Weiterbildung am Körper arbeiten. Ja, gerade operative Fächer lieben es, am Leichnam OP-Techniken zu üben, zu trainieren, bevor man dann den echten Patienten geht.
Eine Schwierigkeit, die ich immer als Student hatte, das weiß ich noch, war zu verstehen, wie die topografische Anatomie ist, also die Lage der Organe zueinander. Also irgendwie haben wir immer das alle auswendig gelernt aus den Büchern, hatten dann natürlich unsere ja doch irgendwo am Ende begrenzte Zeit dann am Präparat. Und so richtig verstanden habe ich dann viele Dinge erst in der Chirurgie und wie relevant manche Dinge auch sind. Gibt es da Möglichkeiten irgendwie digital? Hast du das irgendwie im Blick, dass man das mit Simulationen oder sowas so etwas nochmal anders visualisieren kann?
Man kann natürlich am Präparat viel erfassen, ne? Und wenn so wichtige topografische Zusammenhänge dran sind, dann achten wir wirklich darauf, dass jeder einfach mal so Räume, so eine Bursa Omentalis ist und so weiter erfasst hat, ne? Wirklich haptisch begriffen hat. Ne? Natürlich setzen wir auch radiologisches Bildmaterial ein. CT-Scans eignen sich hervorragend, finde ich, um das nochmal für sich auch zu verinnerlichen, wie die räumliche Anordnung ist. Es gibt mittlerweile auch einige kommerzielle Anbieter, die VR-Systeme entwickelt haben, in Ergänzung, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich das jetzt komplett implementiere, weil das auch immer ein Zeitfaktor ist im Studium. Absolut. Aber ich glaube, das, was man gut machen kann, ist Bildgebung. Und wir haben auch ein Ultraschallgerät bei uns auch neben dem Saal quasi, gerade wenn es Richtung Abdomen geht, einfach mal einen Schallkopf draufzuhalten, auch in der frühen Phase des Studiums für sich auch mal zu erkennen. Weil da begreift man ja auch so eine Räumlichkeit. Ne? Absolut, wenn man den Kopf selber in der Hand hat und führt, super. Erst dann macht's ja manchmal Klick, dass man weiß, okay. Und das hilft, glaube ich. Und das mögen die Studierenden auch.
Jetzt haben wir ja bei uns ein Set-Curriculum, das ja auch an vielen anderen Standorten in der neuen Approbationsordnung ja auch diskutiert worden ist. Also sprich, dass jetzt nicht nach 4 oder 6 Semestern die Grundlagenfächer abgeschlossen sind, sondern sie sollen sich bis nach oben reinziehen mit abnehmendem Anteil. Und jetzt gibt's welche, die dann sagen, naja, warum soll ich denn im 9. oder 10. Semester noch Anatomie lernen? Weil ich brauche doch die Grundlage, um dann klinisch tätig sein zu können. Was würdest du diesen Spöttern sagen?
Naja, so ganz Unrecht haben sie natürlich nicht. Also bevor man wirklich klinische Zusammenhänge gut verstehen kann, braucht man eine gewisse Basisgrundlage an Wissen, auch an Strukturwissen. Und deswegen ist es sicherlich auch so, dass gerade die Anatomie auch relativ früh im Studium mit viel Inhalten sich präsentiert. Aber man sieht auch, dass diese Inhalte ja schnell wieder vergessen werden über die Länge eines Studiums. Und ich glaube, dann ist es gut, punktuell auch in späteren Phasen dann bestimmte Sachen nochmal aufzufrischen oder zu vertiefen. Ja, also wenn es wirklich um Klassifizierung von Frakturen geht, wo man wirklich nochmal, ne, oder Bandrupturen, dann macht das schon Sinn, da nochmal ins Detail zu gehen. Und dann, denke ich, hat man da auch einen wichtigen Punkt. Wenn man vor allem das auch kombiniert, nochmal vielleicht mit einer Rückkehr auf den Saal, ne, mit einer OP-Technik am Präparat, dann glaube ich, kann das gewinnbringend sein.
Bei OP-Techniken am Präparat, du hast ja die Fixierung eben schon angesprochen, ist ja immer etwas schwierig so von Haptik, wenn die wirklich so fixiert sind, wie ich es zumindest noch von früher kenne. Gibt es da Neuerungen? Gibt es andere oder kann man halb fixieren? Ich frage mal so ganz salopp, um das noch ein bisschen realistischer zu machen.
Ja, gibt es. Also die Standardfixierung hat halt zur Folge, dass sich das Gewebe ein bisschen verhärtet. Der Körper ist auch nicht mehr flexibel, nicht mehr beweglich. Die Gelenke sind nicht mehr beweglich. Das ist, glaube ich, in der Anfangsphase gut, dass man so ein bisschen als Studierender herangeführt wird. Das ist häufig ja der Erstkontakt auch mit einem toten Körper. Das nimmt so ein bisschen auch den Schrecken und wirkt ein bisschen abstrakter. Deswegen ist das gut, glaube ich. Es gibt aber gerade für klinische Anwendungen Spezialfixierungen. Da gibt es eine nach Thiel, das war ein Grazer Anatom, der das entwickelt. Die werden so gummiartig. Die Farbe verändert sich auch nicht. Da kann man die Gelenke durchbewegen. Das ist gerade für die Orthopäden super wichtig bei ihren Eingriffen. Das ist aber ein bisschen aufwendiger, teurer und ist auch nicht ganz gesund, was man dann da als Fixanz einsetzt. Muss man gut überlegen, ob es das wert ist, aber da gibt es Möglichkeiten. Und wie gesagt, es gibt auch einige wenige Institute, die an Alternativen arbeiten, die beides gut können. Also Einsatz im Kurs für die Studierenden und dann in klinischen Weiterbildungskursen. Da kommt was in den nächsten Jahren.
wenn man mal so jetzt ein bisschen auf die Lehrmethoden guckt, zum einen jetzt im Prep-Kurs, aber zum anderen auch darüber hinaus, gibt es so Methoden, wo du sagen würdest, die sind mir sehr wichtig in meinem Fach, also oder die sind zentral oder die sind irgendwie, oder auch welche, wo du sagst, habe ich mal ausprobiert, die klappen nicht so gut oder so. Peer-Teaching-Ansätze oder dann doch eher so gesteuertere Sachen oder so. Was passt gut? Was würdest du empfehlen?
Ja, es ist, glaube ich, so eine Kombination. Also eine Vorlesung, die ein bisschen Systematik reinbringt, ist für Studierende wichtig, dass sie so ein bisschen eine Struktur haben, in welche Richtung sie sich selber orientieren müssen. Man muss halt auch viel selbst lernen. Das ist in dem Fach notwendig. Da muss jeder für sich einen Weg finden. Jeder für sich muss das passende Lehrbuch finden. Das ist wie bei der Partnerwahl, ne? Da hat man auch Präferenzen und das ist bei Büchern genauso. Ich glaube, was den Studierenden sehr viel bringt, ist diese Arbeit in der Gruppe am Präparat. Weil man ist ja nicht nur am Präparieren, sondern man bespricht sehr viel miteinander. Das ist so ein bisschen Peer-Teaching, habe ich das Gefühl. Da gibt es immer welche, die sind sehr fit, sehr gut. Die fragen andere ab. Andere, die vielleicht nicht so fit sind, die profitieren aber sehr davon. Die präparieren vielleicht besser. Und so hat man in der Gruppe so einen gewissen Ausgleich. Ne? Es gibt immer ein paar, die sind super begeistert am Skalpell, wo man sagt, es könnte vielleicht jemand werden, der in so ein operatives Fach geht. Aber das sind häufig nicht die, die mit theoretischen Inhalten immer glänzen. Das ist, ich will den Chirurgen jetzt nicht so nahe treten.
Nein, alles gut.
Aber das ergänzt sich im Kurs gut. Ne? Und die bleiben dann häufig als Gruppe auch länger zusammen. Also ich weiß von meiner Zeit damals, ich habe immer noch Kontakt zu den Leuten, mit denen ich präpariert habe. Das ist so irgendwie eine eingeschworene Gruppe gewesen, weil es ja doch auch eine anstrengende Zeit ist und das prägt einen so ein bisschen. Und ich glaube, das bringt viel. Da erklärt man sich selber viel, das skizziert man nochmal so am Whiteboard und Verschaltungen und Gefäßabgänge und so weiter. Und das, glaube ich, das hilft sehr.
Ja. Wenn man so ans ICAP-Modell denkt, ne, das ist ja auch, es ist aktivierend, es ist interaktiv, absolut. Es ist nicht nur konsumieren, sondern du bist involviert. Ne? Ja. Wenn die Hörer jetzt ein Klacken im Hintergrund hören, hier fährt gerade die Rollade elektrisch hoch, nur zur Erklärung, hier wird nichts abgebaut.
Was wünschst du dir für dein Fach in den nächsten 10, 15 Jahren?
Das ist ja eine Bewerbungsgesprächsfrage.
Boah, das ist ja eine wirklich
gute Frage.
Wo sehen
Sie sich in 15 Jahren?
Nein, ich sag mal.
Oder wo entwickelt sich das hin? Also was du dir wünschst, ist vielleicht ein bisschen zu.
Ja, also ich sag mal, ich turf das mal ab in zwei Schichten. Was ich mir für mein Fach hier in Bielefeld wünsche, ist, dass wir wirklich mit einem super modernen Gebäude, Lehrgebäude, in den nächsten Jahren starten können, dass wir klinische Fort- und Weiterbildungen aufbauen können und dann im großen Stil anbieten können. Dass das wirklich ein Standbein auch wird im Prosekturbereich. Ich wünsche mir, dass das Fach wissenschaftlich weiter gut vorankommt. Also diese Entwicklung wirklich von dieser deskriptiven Morphologie hin zu wirklich Grundlagenwissenschaft oder auch klinisch orientierte Wissenschaft wünsche ich mir weiter, dass man auch konkurrenzfähig ist. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Und ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich es schaffen, Leute aus der Medizin über Studium, über Forschungsmodul, Promotion, so für das Fach zu interessieren, dass die sich vorstellen können, diesen ja doch nicht ganz unriskanten Schritt an die Uni dann zu wagen. Ja.
Okay.
Das Problem haben wir eigentlich auch viele Fächer. Ne? Wenn man mal an der Uni guckt, die Mediziner sind rar vertreten in vielen Bereichen.
Hauptproblem ist, selbst wenn du dich für Anatomie interessierst und das machst und vielleicht auch habilitierst, du hast keine B-Option. Du kannst nicht irgendwo dich niederlassen. Ja. Du kannst es nur an der Uni machen. Es gibt keine andere Option.
Ja. Und das
do or die, das ist es halt.
Ja, und das schränkt dann die Arbeitgeber extrem ein. Ne? Und auf den Raum und so, weil ja klar ist. Ja. Ich habe noch eine Frage. Du hattest vorhin so VR-Geschichten angedeutet. Und ich kriege das immer mal so mit, wenn ich mal auf irgendwelchen Tagungen oder dann stehen da irgendwelche fancy Aussteller mit irgendwelchen Sachen und das sieht immer von Weitem alles ganz nett aus. Ist das schon was, wo du sagen würdest, das bereichert unser Methodenportfolio oder ist das eher noch eine Spielerei?
Ich glaube, das ist im Moment eher noch eine Spielerei. Es gab ja vor ein paar Jahren auch mal den Mega-Hype über diese virtuellen Sektionstische. Es sind ein paar Anbieter, die das ins Rennen gebracht haben, ne, wo man mal einen eingescannten Körper quasi hat und den dann so virtuell sezieren kann, Beschriftungen und so, aber das hört irgendwann bei einer Detailtiefe auf, die nicht tief genug ist, nach meinem Verständnis. Da sind große Gefäßäste, aber was dann wirklich relevant ist, ist dann gar nicht mehr benannt oder falsch benannt. Und ich glaube, das ist noch nicht so weit, dass das wirklich eine gute Alternative sein kann. Also das ist meine persönliche Meinung.
Und ist es nicht auch so, dass zum einen das Haptische, das, wie soll ich sagen, Sinnliche, klingt ein bisschen komisch, aber das Sinnliche erleben und so ein bisschen auch das ethische Verständnis wahrscheinlich, was da fehlt?
Ja, das Haptische, das kann man nicht ersetzen. Ja. Also das wirklich, das etwas begreifen ist in dem Fach ja wirklich genau wortwörtlich gemeint. Ja. Das kann man nicht gut ersetzen, finde ich.
Ja. Wir haben jetzt ziemlich euphemistisch darüber geredet, wie wichtig das ist, an der Leiche zu arbeiten, in der Gruppe zu arbeiten, die Interaktion, das Haptische, haben wir gerade nochmal gesagt. Dann muss ich doch nochmal einen Schritt zurückfragen, dann ist doch das Vorlesungsformat genauso überflüssig wie Anatomiewissen mit Multiple Choice abzufragen. Das kann ich mir doch schenken, weil da bin ich ja rein deskriptiv.
Ja, jein. Ich habe ja gesagt, die Vorlesung, man muss mit einem gewissen Grundwissen in so einen Kurs gehen. Wenn der Kurs Tagesziele vorgibt, welche Struktur zu finden ist und man wird zwar beschrieben, wo sie verläuft und so weiter, aber wenn man sich das vorher nicht mal angeguckt hat und vielleicht die Grundlagen dazu verinnerlicht hat, dann ist der Benefit aus dem Kurs auch gering. Mhm. Ich sage das immer zu den Studierenden, sie müssen sich vorstellen, sie machen einen Wochenendtrip in eine große europäische Stadt und sie wollen da möglichst viele Sehenswürdigkeiten sich angucken. Wenn sie sich nicht vorher angeguckt haben, wie diese Kirche aussieht und wo die liegt und wie sie da hinkommen, dann werden sie ganz viel vermissen. Ja. Dann werden sie ganz viel nicht sehen können, dann bringt ihnen der Trip nichts. Mhm. Und genauso ist es auch im Kurs. Sie müssen sich vorbereiten, welche Strukturen da kommen am nächsten Kurstag. Mhm. Muss man nicht alle perfekt beherrschen, man muss zumindest eine Grundidee haben, wo die sind, ne, wie die sich kreuzen. Und dann hat man dieses Aha-Erlebnis. Okay. Wenn man da unbedarft rangeht, dann macht man viel kaputt oder man macht gar nichts. Ne? Der Mensch fürchtet sich immer vor dem, was er nicht kennt. Das war schon im Mittelalter so. Das ist dann auch im Kurs so. Dann macht man lieber gar nichts, sondern geht es nicht voran. Mhm.
Ja. Okay. Ja.
Dann würden wir sagen, vielen Dank.
Das sehr gerne.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja, sehr spannend. Viele
gute Punkte dabei. Und dann, liebe Hörenden.
Wir verabschieden uns. Wir bedanken uns bei unserem Gast. Vielen Dank, Jan, dass du da warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Genau, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.